Cristo.
Viva Nostremo!
Viva Nostremo!
Liliana Isabel Acuña.
Von der Straße weg entführt.
Zu Hause abgeholt.
Romulo Oscar Gutierrez. Marta Susana Alanis.
Während einer Demonstration festgenommen.
Jorge César Sánchez.
Wahrscheinlich gefoltert.
Graciela Irene Quesada.
Keine Angaben über den Verbleib.
Horacio Manuel Kaufmann.
Für immer verschwunden.
Für immer verschwunden.
Personen verschwinden zu lassen, zählt zu den schlimmsten Mitteln staatlicher Repression und umfasst gleich diverse Menschenrechtsverletzungen, von denen neben der vermissten Person selber auch die Angehörigen betroffen sind. Während der Militärdiktaturen in Lateinamerika in den 1970er und 80er Jahren sind schätzungsweise 350.000 Menschen erzwungenermaßen verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Die sogenannten Desaparecidos.
Oscar Antonio López Enamorado. Brenda Yesenia Arita. Elida Patricia Alemán. Marvin Ismael Velázquez. Carlos Rafael Medina Martínez.
Geschichten vom Verschwinden. Vom Verschwinden lassen.
Celio Antonio Urbina Pavón. Olga Edelmira Romero. José Rafael Rivera. Oscar Antonio López Enamorado. Él es mi hijo.
Feature von Erika Harzer. Heutzutage wächst die Zahl verschwundener Menschen auf Flucht- oder Migrationswegen wieder kontinuierlich. Weltweit zählte die Internationale Organisation für Migration, die IOM, 5.022 tote und vermisste Geflüchtete im Jahr 2014 und 5.426 im Jahr 2015. Die Dunkelziffer der darin nicht erfassten Personen, über deren Verschwinden weder berichtet wurde, noch Suchmeldungen nach ihnen angeschoben wurden, wird weitaus höher geschätzt.
Es ist ein trauriger Rekord. Auf keiner anderen Flüchtlingsroute sterben so viele Menschen wie im Mittelmeer.
Im Mittelmeer sind bei einer der schlimmsten Flüchtlingstragödien vermutlich hunderte Menschen ums Leben gekommen.
72 Immigrants from Ecuador, Guatemala and Honduras were murdered in Tamaulipas State.
Amnistía Internacional pidió a las autoridades mexicanas investigar la presunta desaparición de 130
migrantes que fueron atrapados por el crimen organizado en los lugares diferentes. Erst seit 2006, das muss man sich mal vorstellen.
Die Polizeibehörde Europol schlägt Alarm wegen tausender Flüchtlingskinder.
Nach Schätzungen von Europol geht es um mindestens 10.000 Kinder und Jugendliche.
Es gäbe aber Hinweise darauf, dass kriminelle Banden Flüchtlingskinder versklavten, um sie sexuell auszubeuten.
In Deutschland und Ungarn habe es bereits Festnahmen gegeben.
Bilder fliehender Menschen erreichen uns täglich. Menschen auf dem Weg, die Heimat weit hinter ihnen. Krieg, Hunger, Dürre, Streubomben, Folter, Gewalt, Vergewaltigung, Verschleppung, unwürdiges Leben. Sie sind vielfältig, die Gründe für die Flucht. Doch die Zielorte machen sich rar, verwandeln ihre Grenzen in militärisch geschützte Festungsmauern. Trotzdem dorthin zu wollen, heißt Wege zu nehmen, die gefährlich sind, die zu Todesrouten werden. Wie das Mittelmeer, inzwischen auch Massengrab-Mittelmeer genannt. Wenn das oft genug gesagt wird, klingt es irgendwann, als würde es dazugehören zum Leben im 21. Jahrhundert. So wie die Bilder der untergehenden Boote dazugehören. Von den Menschen, die auf den Booten waren, bleiben irgendwelche Zahlen, manche davon statistisch erfasst, manche als Dunkelziffer.
Bukuk Mohammed Lamin, Blabed Marwan, Batal Abdel Fattah, Fagrouri Lakdar, Buhara Mohsin, Khamkhoum Shaban.
Zurück bleiben Angehörige, bleiben Mütter, Ehefrauen, Väter, Geschwister, Ehemänner, Kinder. Mit bangen Fragen, mit großer Angst. An irgendeinem Zeitpunkt war er weg, der Kontakt zu ihren Liebsten. An irgendeinem Ort auf dem Weg. Was ist passiert? Warum meldet er sich nicht? Warum ruft sie nicht an? Dann die Selbstbeschwichtigungen, die vielen Vielleichts, die helfen sollen, nicht an das Schlimmste zu denken. Obwohl der Gedanke vom Schlimmsten schon längst den Kopf beherrscht. Den Magen Nahrung verweigern lässt, den Schlaf raubt.
Wir waren 130 Personen auf dem Boot, die meisten von uns Tunesier. Vom ersten Moment an hatten wir Probleme mit dem Bootsmotor.
Im September 2012 steigt die junge Tunesierin mit ihrem Bruder aufs Boot Richtung Europa. Der Anfang eines Albtraums, der sie Jahre später noch verfolgt.
Danach begann das Treibstoffproblem. Offensichtlich hatten wir nicht genug Treibstoff, um die Reise in internationalen Gewässern fortzusetzen. Das löste unter uns die erste Panik aus. Zum Glück trafen wir einige Fischer, die uns ein wenig Treibstoff gaben. Doch dann hatten wir das Problem mit dem Motor. Der sollte eigentlich Wasser aus dem Boot pumpen, aber dann tat er genau das Gegenteil. Und so füllte sich das Boot nach und nach mit Wasser.
Nous avons eu un problème avec le moteur puisqu'il est en principe il devrait dégager de l'eau or il était en train de le faire rentrer.
Einige von uns hatten natürlich sehr viel Angst. Währenddessen waren wir in ständigem Kontakt mit der italienischen Küstenwache von Nachmittag bis 6 Uhr morgens. Dann um 6 Uhr morgens begann das Schiff zu sinken. Wir konnten mit der Küstenwache kommunizieren, da ein Mädchen an Bord Italienisch konnte. Dieses Mädchen hatte die Küstenwache kontaktiert. Sie informierte sie darüber, dass wir sogar Kinder an Bord haben und das Boot dabei ist zu sinken. Sie bat einmal, zweimal, dreimal um Hilfe. Aber niemand kam. Alle hatten Angst und das Boot füllte sich immer weiter mit Wasser. Der Platz, um sich auf dem Boot zu halten, wurde immer knapper. Dann kippte es um. Erst fiel ich herunter vom Boot, dann versuchte ich, mich daran festzuklammern. Dann drehte sich das Boot erneut um. Einige brachen in Panik aus und fanden keine andere Möglichkeit, als sich an irgendetwas oder jemandem festzuhalten. Während einige anfingen, sich an mir festzuklammern, war ich dabei, meinen kleinen Bruder zu suchen, der gerade einmal 5 Jahre alt war. Manche klammerten sich panisch an mir fest, aber ich selbst hatte nichts, an dem ich mich festhalten konnte. Das Boot hatte sich bereits komplett umgedreht. Ich bekam keine Luft mehr, aber schaffte es wieder an die Oberfläche.
April 2016. Ein kleines Strandcafé an der Mittelmeerküste Siziliens, unweit der Scala dei Turchi, diesem monumentalen Felsen, der zu den sizilianischen Touristenattraktionen gehört. Noch sind nur vereinzelt Touristen unterwegs. In diesem Café sitzt Neriman, die junge Tunesierin mit dem Rücken zum Meer, und spricht von ihren traumatischen Erlebnissen auf dem Weg nach Europa. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht nennen.
Ich war die einzige Frau, die das Schiffsunglück überlebt hatte. Auf dem Boot waren noch eine Schwangere und ein junges Mädchen namens Ines mit ihrem 17-jährigen Bruder. Sie sind alle ertrunken. Auch eine andere schwangere Frau, die in Begleitung ihres Mannes war, ertrank.
Nach diesen Worten braucht sie eine kurze Pause. Einmal tief durchatmen, ein Schluck Wasser.
Wir haben dort Menschen sterben sehen. Deshalb wäre das Mindeste, uns einen Arzt oder Psychologen zur Seite zu stellen, die uns helfen, die schrecklichen Ereignisse verarbeiten zu können. Ich habe bis heute Albträume und erinnere mich jeden Tag an den Moment, als das Boot unterging. Ich sehe in meinen Träumen immer noch die Bilder meines kleinen Bruders vor mir. Ich sehe einen Mann und eine Frau, die bei dem Schiffsunglück ihren Sohn verlieren.
Neriman erzählt ihre Geschichte den Teilnehmenden der Carovane Migranti, der zweiten Migrationskarawane Italiens, darunter Gäste aus Tunesien, Algerien und Mexiko. Und die Honduranerin Ana Enamorado, die seit 2012 in Mexiko lebt und von Nerimans Erzählung sichtlich betroffen ist.
La tragedia que ella vivió es terrible y sí me ha dejado sorprendida, me ha dejado así como.
Diese Tragödie ist furchtbar. Du kommst hier an dieses Meer und darin sind schon so viele Menschen verschwunden, während die Angehörigen bangen.
Y la gente pasa por esta situación tan difícil, nosotros allá con nuestros migrantes en la bestia.
Genau wie in Mittelamerika, wenn unsere Migranten mit der Bestie, diesem gefährlichen Zug, unterwegs sind. Jeder hat darin seine eigene Geschichte, aber der Schmerz ist derselbe, völlig egal, woher die Person kommt. Es sind dieselben Tragödien, derselbe Schmerz, den du niemals loswirst.
Ana Enamorado kommt ursprünglich aus der honduranischen Wirtschaftsmetropole San Pedro Sula, einer der gefährlichsten Städte der Welt, vor allem für junge Menschen. Ihr einziger Sohn, Oscar Antonio, wollte dort nicht bleiben und machte sich auf den Weg nach Norden, wollte in die USA. In Mexiko verschwand er 2009 spurlos. Das hat Annas Leben auf den Kopf gestellt. Seither widmet sie sich voll und ganz der Suche nach ihm, trennte sich von ihrem Mann, zog nach Mexiko und schloss sich dort der mesoamerikanischen Migrationsbewegung, der M3, an. Als Vertreterin der M3 ist sie im April 2016 mit der italienischen Carovane Migranti unterwegs. Einer Karawane, die sich im Frühjahr 2016 17 Tage lang rund 2.500 Kilometer von Turin über Rom nach Kalabrien bewegt und in Sizilien endet. Durchbrecht das Schweigen und die Gleichgültigkeit jetzt, bevor es zu spät ist. Das ist ihr Leitspruch auf dieser Italien-Tour, übernommen von den Müttern der Plaza de Mayo in Argentinien. Für die Rechte der Migrierenden und Flüchtenden, für Würde und Gerechtigkeit. Darum geht es den Organisatorinnen. Gegen die Militarisierung des Mittelmeerraums und die Abschottungspolitik der Europäischen Union. Sie fragen auch nach den Verschwundenen, genau wie die Karawane mittelamerikanischer Mütter in Mexiko, von der Ana Enamorado kommt.
In Mexiko se tiene hasta 12 años la caravana de madres de migrantes buscando sus hijos desaparecidos.
In Mexiko gibt es seit 12 Jahren die Mütterkarawane, die nach den verschwundenen Kindern sucht. Wir dachten, wir könnten in Italien etwas Ähnliches schaffen. Eine Karawane, in der Wissen ausgetauscht wird zwischen italienischen Gruppen und den mittelamerikanischen Zeitzeugen.
Gianfranco Crua ist einer der Initiatoren der italienischen Karawane. Wilde Haare, grauer Mehrtagebart, Jeans und dunkles Shirt. Am Kragen hängt seine Brille. So ist der Anfang 60-Jährige unterwegs, gemeinsam mit Patrizia Benetti, seiner Partnerin, und einer Gruppe überwiegend junger Menschen aus Turin. Sie sind eine autonom agierende Gruppe, ohne festgeschriebene Strukturen und ohne Bezuschussungen für die Reise. Im Vorfeld organisierten sie in Turin mehrere politische Abendessen, kauften mit den Einnahmen davon die Flugtickets der Gäste und mieteten 3 Kleintransporter an. Was sonst noch gebraucht wird, bezahlen die Teilnehmenden. An fast allen Etappen sorgen die dortigen Gruppen für Verpflegung und bieten Unterkunftsplätze. Meist große Räume, in denen die Teilnehmenden nach lange andauernden Abendveranstaltungen ihre Matten ausbreiten. Auf halber Strecke ist die Karawane in Altamura, unweit der Hafenstadt Bari, zu einer Veranstaltung eingeladen. Der Gemeindesaal, im historischen Zentrum der Stadt gelegen, ist voll. Anna spricht an diesem Abend vor mehr als 100 Anwesenden. Sie erzählt von ihrer Suche nach ihrem Sohn Oscar, von der mesoamerikanischen Migrantenbewegung, den mittelamerikanischen Müttern und wie erstaunt sie darüber ist, dass hier, auf dieser Seite der Erde, auf dem Weg nach Europa, der Kontinent, den sie aus weiter Ferne für reich und weltoffen hielt, auch Tausende von Migranten verschwinden. Sie wirkt zerbrechlich bei ihrer Erzählung. Man sieht ihr den Schmerz an, der sie plagt, angesichts des Nichtwissens, was, wann, wo mit ihrem Sohn geschehen ist. Und doch gibt sie sich auch kämpferisch bei ihren Auftritten und Gesprächen in Italien. Zum Abschluss des Abends machen örtliche Gruppen noch Musik. Entspannung erfüllt den Saal und nach all den vorherigen, grausam schweren Erzählungen tut es gut, der Musik zu lauschen und miteinander zu tanzen. Alle singen laut mit und tanzen ausgelassen, wenn Manu Chao seine Version über den Verschwundenen singt, den Desaparecido.
Abel García Hernández, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz.
Fort.
Saúl Bruno García.
Nicht aufzufinden.
Fort.
Felipe Arnulfo Rosa. Andrés.
Verloren.
Edgar Andrés Vargas. Aldo Gutiérrez Solano.
Flüchtig.
Fort.
Weg. Julio César Ramírez Nava.
Wie vom Erdboden verschluckt. Verschwunden.
Als ich anfing, meinen Jungen zu suchen, hatte ich keine Ahnung davon, was in anderen Ländern vor sich geht. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Als mein Sohn verschwand, ging ich nach Mexiko und nahm den Kampf auf, ihn zu finden. Da stellte ich fest, dass dies kein mittelamerikanisches oder mexikanisches Problem ist, sondern ein weltweites.
Es a nivel global, no es solo centroamericano, no es solo en México, es a nivel mundial.
¡Viva los
queremos! ¡Viva los queremos!
In Mexiko sind seit 2004 jährlich mittelamerikanische Mütter mit einer Karawane unterwegs, der sie den Namen Hoffnungsbrücke gegeben haben. Sie reden mit Medien und Politikern, halten Kundgebungen ab, demonstrieren an verschiedenen Orten, suchen ihre Angehörigen, zeigen überall deren Fotos. Lebend habt ihr sie genommen, lebend wollen wir sie wieder. Mit dieser Parole forderten schon damals in den 70er Jahren die argentinischen Mütter der Plaza de Mayo die Rückgabe ihrer verschwundenen Kinder, die während der Diktatur von Polizei oder Militärs verschleppt wurden. In Mexiko wenden sich die mittelamerikanischen Mütter damit an den mexikanischen Staat, dessen Sicherheitskräfte nichts für die Sicherheit ihrer Liebsten getan habe. Es sind Mütter aus Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua. Schlicht gekleidet, alle Altersgruppen. In ihren Heimatländern würde man sie humilde nennen, einfache Frauen. Manche von ihnen suchen seit Jahrzehnten den Sohn, die Tochter. Edita Maldonado aus El Progreso in Honduras gehört zu den Aktivistinnen der ersten Stunde.
Meine Tochter war verschwunden. 5 Jahre hatte ich schon keinen Kontakt mehr. Deshalb wandte ich mich im Januar 2000 ans Radio, um dort über das Verschwinden meiner Tochter zu informieren.
Dabei stellte sie fest, ihre verschwundene Tochter war kein Einzelschicksal. So begann sie mit anderen Familienangehörigen zu suchen. Ende 2000 organisierten sie eine erste Karawane nach Tecunumán, der guatemaltekischen Grenzstadt zu Mexiko. Sie waren wenige, reisten auf eigene Faust, erhielten kaum Unterstützung und kein Visum für Mexiko. Verschwundene Migranten interessierten niemanden. Ihr Anliegen fand keinen Widerhall in den Medien und sie fanden keine Hilfe bei den politischen Instanzen. Weder in den Herkunftsländern des mittelamerikanischen Dreiecks, Guatemala, Honduras, El Salvador, noch in Mexiko. Aber die Mütter gaben nicht auf, ließen sich nicht einschüchtern.
Sich auf den Weg machen, Spuren suchen.
Spuren suchen.
Der Wunsch nach Klarheit und Wissen. Spuren suchen.
Mit ihren Fotos und Transparenten mischten sie sich in Tecunumán in eine katholische Prozession. Ein junger Mann wurde auf sie aufmerksam.
Dadurch fand eine unserer Mütter ihre 2 Töchter, die seit 2 und 4 Jahren verschwunden waren. Unser erster Erfolg, die erste Reise, die ersten Tränen und natürlich die Freude.
2004 wird die mesoamerikanische Migrantenbewegung in Mexiko auf die suchenden Mütter aufmerksam und unterstützt seither die Karawane durch Mexiko.
Nosotros no pretendemos dar ayuda humanitaria. Nosotros somos una asociación que busca eliminar los problemas que lo causan.
Wir sind keine Organisation, die humanitäre Hilfe leistet. Wir wollen die Ursachen der Probleme bekämpfen, stellen politische Forderungen. Und wir benennen immer wieder die Gründe, warum diese Menschen ihr Land verlassen und was ihnen auf dem Weg passiert. Das hat auch die Mütter verändert.
Die über 70-jährige Marta Sánchez Soler organisiert mit ihren Mitstreiterinnen Gesprächsrunden, führt Interviews, stellt politische Forderungen an Regierungs- und Migrationsbehörden.
Porque cuando empezaban a caminar con nosotros, la mayoría no hablaba y todas hablaban exclusivamente acerca de su tragedia, de su dolor.
Bei unserer ersten gemeinsamen Karawane haben sie, wenn überhaupt, ausschließlich über ihre persönliche Tragödie, ihren Schmerz geredet. Sie weinten ununterbrochen. Das veränderte sich durch die Erfahrung mit den Karawanen. Aus diesen vom Schmerz gezeichneten Müttern sind Kämpferinnen und Menschenrechtsverteidigerinnen geworden. Das erfüllt mich mit großer Zufriedenheit.
Julio César Mondragón Fontes,
Mohamed Rawefi,
César Manuel González Hernández,
Blasán Soltaño,
Julio César López Patolsin,
Ahmed Nakashi, Slim Soltani.
Mit der Unterstützung von der mesoamerikanischen Migrantenbewegung erfuhr die Karawane mediale Aufmerksamkeit und wird in den letzten Jahren von Polizei- oder Militärpatrouillen begleitet. Zu den Teilnehmenden der 10. Karawane 2014 gehört Leonila Guerra aus einem kleinen Dorf im zentralen Hochland von Honduras. Kurz vor Coatzacoalcos wird sie sichtlich nervös. In dieser Stadt der Ölraffinerien am Golf von Mexiko warten etliche Kamerateams am Zentralplatz auf die Karawane. Leonila trifft ihren Bruder Osvaldo Guerra. Von Kameras umzingelt stehen sich diese beiden Menschen gegenüber, schüchtern und hilflos. Eine sprachlose Umarmung im Rampenlicht. 17 Jahre lang hörten sie nichts voneinander. Er wollte in die USA und landete auf einer Farm in Mexiko.
Muchos de ellos, así como el hermano de Leonila, son personas muy humildes que vienen de pueblos, digamos de montaña.
Viele von ihnen sind wie Leonilas Bruder, ganz einfache Menschen, die aus abgeschiedenen Dörfern kommen. Sie sind es nicht gewohnt, mit anderen Menschen zu reden. Wenn sie sich für diese gefährliche Reise entscheiden, gehen sie einfach los. Viele von ihnen können weder lesen noch schreiben. Ihr Traum sind die Vereinigten Staaten.
Eva Ramirez leitet seit mehreren Jahren von der Hauptstadt Tegucigalpa aus die honduranische Angehörigengruppe. Sie betreut auch Leonila, die von den Ereignissen emotional überfordert, beinahe sprachlos alles über sich ergehen lässt. Ängstlich und auch dankbar nimmt sie das Angebot an, für ein paar Tage mit ihrem wiedergefundenen Bruder an dessen mexikanischen Wohnort zu fahren.
Meist ist es nicht so, dass die Person untertauchen will. Sie ist schlicht und einfach nicht in der Lage zu kommunizieren. Oft sind das ganz einfache Menschen, die sich nicht trauen, jemanden zu fragen. So war auch Leonilas Bruder bei der Begegnung mit seiner Schwester nicht imstande zu reden. Entweder schämen sie sich oder sie wissen einfach nicht, wie sie mit ihren Verwandten Kontakt aufnehmen können.
Geschichten wie die von Leonila und ihrem Bruder Osvaldo sind besondere. Auch wenn ihr Leben weit entfernt davon ist, noch Gemeinsamkeiten zu haben, sind sie doch die Glücklichen unter den Verschwundenen und Suchenden. Dass sie voneinander erfahren haben, liegt an der Arbeit der Mütterkarawane, der Arbeit der Suchenden, angetrieben von der Angst vor einer möglichen endgültigen Wahrheit. Die Karawane verschafft den Müttern eine Stimme, die in den Medien platziert werden kann. Seither erhält die Organisation M3 immer wieder Hinweise von Zuhörenden über mögliche verschwundene Migranten und Migrantinnen. Doch den meisten bleibt dieses Glück verwehrt. Corina Montoya aus El Progreso im Norden Honduras suchte bisher vergeblich nach ihrem Sohn.
An einem Tag fanden wir 4 Spuren zu meinem Sohn in Puerto Madero. Am nächsten Tag vor Ort gab es nochmal 12 dazu. Sie sagten, mein Sohn würde nachts arbeiten. Also suchte ich nach ihm, begleitet von anderen der Karawane, nachts um 11 bis frühmorgens um 1 Uhr, an einem völlig gefährlichen Ort. Sie betet mit mir, dafür danke ich ihnen. Wir suchten ihn auch in den Discos, aber wir konnten ihn leider nicht finden.
Im Mai 2012 verlor Corina Montoya den Kontakt zu ihrem Sohn Héctor Eduardo Rivas. Er war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. 10 Tage, nachdem er Honduras verlassen hatte, um ohne Papiere in die USA zu kommen, rief er sie zum letzten Mal an, sagte, er sei schon kurz vor der Grenze in die USA. Héctor war mit einem Kojoten, einem Schlepper, unterwegs, der $6,500 für seine Schlepperdienste verlangte. 3.000 davon waren schon bezahlt. Er habe Héctor mit 11 weiteren jungen Honduranern einem anderen Kojoten übergeben, der die Gruppe vermutlich im Stich gelassen habe. Das war das Letzte, was Corina hörte. Es gab niemanden mehr, den sie hätte fragen oder anklagen können.
Como una delincuente, vienes huyendo del propio país. ¿Todo por qué?
Porque no le pasa lo mismo que a ustedes les pasa a mujeres, a sus hijos.
Auf dem Foto, mit dem Corina in Mexiko unterwegs war, schaut Héctor mit großen, beinahe kindlichen Augen in die Welt. Honduras. Eine Welt, in der Jugendliche wie er unausweichlich alltäglicher Gewalt ausgesetzt sind. Eine Gewalt, vor der immer mehr Kinder und Jugendliche fliehen. Honduras gehört zu den Ländern mit der höchsten Mordrate weltweit. Als Drogenkorridor Schauplatz von blutigen Territorialkämpfen, in denen Maras, schwer bewaffnete Jugendbanden, zu brutalen Killergruppen werden. Dazu eine beinahe hundertprozentige Straffreiheit und Korruption. Und es gibt Auftragskiller, die für ein paar Dollars töten. Während der Militärdiktaturen Lateinamerikas in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gehörte das Verschwindenlassen als staatliches Repressionsmittel gegen politisch unliebsame Menschen zu den gängigen Methoden. Im Dezember 2006 verabschiedete die UN-Generalversammlung eine Konvention gegen dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Artikel 2. Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet verschwinden lassen die Festnahme, den Entzug der Freiheit, die Entführung oder jede andere Form der Freiheitsberaubung durch Bedienstete des Staates oder durch Personen oder Personengruppen, die mit Ermächtigung, Unterstützung oder Duldung des Staates handeln, gefolgt von der Weigerung, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen. Oder der Verschleierung des Schicksals oder des Verbleibs der verschwundenen Person, wodurch sie dem Schutz des Gesetzes entzogen wird.
Michael Windfuhr beschäftigt sich beim Deutschen Institut für Menschenrechte mit diesem Thema und den Wirkungsmöglichkeiten dieser Konvention.
Es ist vor allen Dingen die Abstimmung in der Konvention, dass Staaten sich dazu verpflichten, verschwinden lassen zu unterlassen. Also sich verpflichten, es wirklich staatlicherseits nicht zu tun. Und dazu gehört eben das staatliche Engagiertsein in dem Vorgang des Verschwindenlassens oder das staatliche Dulden eines solchen Vorganges. Staaten sind halt aufgefordert, sicherzustellen, dass das in ihrem Territorium nicht stattfindet. Ja? Und die sind natürlich auch gehalten, das Ganze strafrechtlich zu ahnden, wenn es denn passieren sollte.
Dass es zu dieser Konvention kam, ist auch der Hartnäckigkeit zu verdanken, mit der die argentinischen Mütter der Plaza de Mayo Woche um Woche, Jahr um Jahr mit den Fotos ihrer Töchter und Söhne fordernd ihre Runden drehten. Frauen mit weißen Kopftüchern, Fotos, Parolen, auf der Suche nach der Wahrheit. Was ist passiert?
Dieser Tatbestand, dass die Betroffenen gar nicht wissen, was ist aus ihren Angehörigen geworden, was ist jemals passiert mit diesen Fällen, ist außerordentlich psychisch zerstörend. Und es ist ganz schwer, damit umzugehen.
Insgesamt gelten heute, 10 Jahre nach Verabschiedung der Konvention, in Mexiko mehr als 26.000 Menschen als verschwunden. Wie viele davon Opfer gewaltsamen Verschwindenlassens unter Mitwirkung staatlicher Akteure sind und wie viele von ihnen verschwanden durch nichtstaatliche Akteure, ist unklar. Genauso nicht schätzbar ist, wie hoch die Anzahl von Geflüchteten und Migrierenden aus den zentralamerikanischen Nachbarländern dabei ist.
Die Wahrnehmung dieses Problems hat natürlich unterschiedliche Dimensionen. In Militärdiktaturen ist es ja ein aktives Handeln des Staates. In Argentinien war wahrscheinlich der Staat dabei direkt involviert, diese mehr als 20.000 Menschen verschwinden zu lassen. Ja? In Mexiko, wo die Zahl der Verschwundenen derzeit auf knapp 30.000 angegeben wird, gibt es sehr viel mehr Fälle in der Grauzone, wo Personen verschwunden sind durch Guerilla-Gruppen, durch Drogenmafia. Also dort hat der Staat seiner Schutzpflicht in vielen Fällen nicht entsprochen, wobei das Schicksal der 43 Studenten von Ayotzinapa nochmal deutlich gemacht hat, da war wahrscheinlich auch Polizei mit involviert. Und die genaue Aufklärung ist deswegen so wichtig, um dem auch wirklich nachgehen zu können.
April 2016. Die Karawane Migranti ist in Caltanissetta, Sizilien, angekommen. Vor dem Eingangsbereich des Erstaufnahme- und Abschiebezentrums Pian del Lago führen sie eine Kundgebung durch. Am Absperrzaun haben sie Fotos von Verschwundenen aus den mittelamerikanischen Ländern, aus Algerien und Tunesien angebracht.
A 1000% ici pour cela, je veux dire au monde, écoute-moi.
Wir sind hundertprozentig sicher und daher hört mir gut zu. Wir reden nicht von den Menschen, die im Mittelmeer verschwunden sind. Das wissen alle, dass das Mittelmeer inzwischen ein Friedhof ist. Es geht um Menschen, die in Italien verschwunden sind. Sie sind mit den Todesbooten nach Lampedusa gekommen. Wir in Tunesien nennen sie Araga. Und viele von ihnen sind verschwunden, vor allem 2012 nach der Revolution. Die offizielle Zahl liegt jedoch nur bei 504.
Sich auf den Weg machen.
Die Trauer in Worte fassen.
Verändern wollen. Rechte einklagen.
Spuren suchen.
Speak very well English.
Okay.
I hope you understand.
Menschenrechte einfordern.
Okay, I can speak English, but not very well.
Imet Soltani kommt aus Tunis und ist Vater dreier Kinder. Seit 2011 engagiert er sich in der Organisation La Terre pour tous, die Erde ist für alle, bei der Suche nach diesen 504 verschwundenen Menschen aus Tunis.
Zwei Neffen von mir sind im März 2011 verschwunden. Wir haben im Fernsehen nicht direkt Gesichter gesehen, aber wir haben eben ein Boot gesehen mit 22 Menschen, das aus Tunesien von dem Ort Hawaria angekommen ist, und zwar auf Linosa, einer Insel vor Italien. Und da haben wir uns gesagt, das Boot ist nicht untergegangen und in Italien angekommen.
Aus diesem Grund steht Imet Soltani vor dem Erstaufnahme- und Abschiebezentrum in Pian del Lago und erzählt die Geschichte. Er ist einer der eingeladenen ausländischen Gäste der Karawane Migranti. Er hofft dabei, neue Informationen über den Verbleib der Verschwundenen zu erhalten. Darüber, wo seine Neffen abgeblieben sind.
Als ich angefangen habe, nach meinen Neffen zu suchen, habe ich gesehen, dass es viele arme Familien gibt, die so dringend die Wahrheit erfahren möchten. Das Ministerium nimmt sie nicht ernst. Das macht mich sehr betroffen. Ich komme aus der Hauptstadt Tunis und ich sehe, es ist ein großes Drama, dass diese Menschen verschwunden sind. Und ich weiß, wenn man darüber nicht redet, dann werden einfach immer nur mehr Menschen verschwinden und sterben. Daher habe ich mich entschlossen, gegen dieses System zu kämpfen.
Ja, ahorita que llegamos a este centro de detención es lo que más me impresionó.
Dieses Abschiebezentrum beeindruckt mich sehr, denn hier sind viele Migranten. Bisher hatten wir nicht die Gelegenheit, uns direkt mit den Migranten auszutauschen. Und das hier erinnert mich sehr an die zentralamerikanischen Migranten. Und mit einem Jungen habe ich länger geredet. Er hat seit einem Jahr keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Der Junge erzählte mir, dass sein Bruder von ihm umgebracht wurde und er aus Palästina komme. Er hat nur noch seinen Vater, aber der hat weder Telefon noch Fernsehen. So kann er mit ihm nicht kommunizieren. Ich habe ihm von unserer Arbeit in Mexiko zu den verschwundenen Mittelamerikanern erzählt und fragte ihn nach Kontaktdaten und ob ich ein Foto von ihm in die sozialen Netzwerke stellen dürfte.
Doch der junge Palästinenser will dieses Foto von sich nicht machen lassen, will auch nicht in den sozialen Netzwerken auftauchen. Die Angst des jungen Mannes kann Anna nicht ganz nachvollziehen und versucht, ihm die Ängste der wartenden Eltern nahezubringen.
Ich weiß, dass der Vater des Jungen wissen will, wie es ihm geht. Das Wichtigste ist doch zu wissen, ob er am Leben ist. Und nicht, was er macht. Ich sehe, wie notwendig diese Arbeit ist. Es gibt viel zu tun. Und die hiesige Situation in Italien direkt zu erleben, überrascht mich sehr. Manchmal bin ich darüber traurig, aber auch empört über die Mächtigen, weil ich merke, dass es überall auf der Welt gleich ist. Denen sind die Armen egal. Sie interessieren sich ausschließlich fürs Geld. Ob jemand wegen Hunger stirbt, interessiert sie nicht. egal wo. Es ist unser aller Kampf. Hier sehe ich zum Beispiel auch tunesische Mütter, deren Söhne verschwunden sind. Egal welche Hautfarbe, Rasse oder Sprache. Wir spüren alle denselben Schmerz über unsere verschwundenen Kinder.
Die Tour ist anstrengend, fordert viel von allen, die dabei sind. Die viele Fahrerei und die ständigen, meist parallel notwendigen Übersetzungen vom Italienischen ins Spanische, ins Französische und wieder zurück ins Italienische. Es funktioniert gut. Sobald eine Gesprächsrunde beginnt, postieren sich die Sprachflüsterer neben die Gäste. Und die Stationen sind sehr vielfältig. Neben Kundgebungen vor Erstaufnahme- und Abschiebezentren, vor den Hotspots und der Frontex-Zentrale in Catania besucht die Karawane auch Dörfer, wo mutige Projekte realisiert werden.
Hay experiencia de acogida de migrantes afuera del estado sin dinero. Aquí hay grupo de jóvenes, grupo de personas de iglesia.
Sie bringen hier Migranten ohne staatliche Gelder unter. Privatleute oder die Kirche stellen die Unterkünfte. Es ist ein Netzwerk ähnlich der Migrantenherbergen in Mexiko und wir sehen darin ein Stück Hoffnung für eine andere Politik. Es ist so wichtig, dass die italienischen Widerstandsprojekte von den mexikanischen Erfahrungen hören. Und die mexikanischen Zeitzeugen haben nicht damit gerechnet, dass es hier in Italien Verschwundene gibt, dass es hier Pfarrer gibt, die umgebracht wurden, weil sie Migranten unterstützen. Dass es hier auf den Feldern Sklaverei gibt. 5000 rumänische Frauen werden hier im demokratischen Italien als Sklavinnen gehalten. Es ist ja auch kaum zu glauben, dass 30% Italiens von der Mafia, von kriminellen Banden kontrolliert wird.
Stationen der Karawane sind auch Orte, die als modellhaft gelten für eine menschenwürdige Unterbringung von Flüchtenden und deren Integration. Dazu gehören die Bergdörfer Riace in Kalabrien oder Sutera in Sizilien. Beide sind wie so viele Orte im Süden von Landflucht gezeichnet. Eine gelebte Willkommenskultur bringt neues Leben in die aussterbenden Gemeinden. Die EU und das italienische Innenministerium finanzieren für Geflüchtete, während ihr Asylantrag läuft, Unterkunft, Verpflegung, Sprachkurs und Integrationshilfen. Statt in Massenunterkünften verbringen die Geflüchteten in Riace und Sutera diese Zeit in eigenen Wohnungen in den verlassenen Häusern. Ein paar wenige haben es auch nach der Asylbewilligung geschafft, im Ort zu bleiben. Doch die meisten müssen sich dann anderswo auf Arbeitssuche begeben.
Wir schaffen Begegnungen zwischen den Zeitzeugen aus Mittelamerika und Mexiko und denen aus Italien, die über italienische Widerstandsaktivitäten erzählen können. Das sind lauter kleine Inseln und wir wollen Brücken dazwischen bauen.
Die Vernetzung, die Gianfranco Crua zwischen mexikanischen und italienischen Basisgruppen anstrebt, sieht er auf Seiten der kriminellen Banden längst vollzogen.
Es gibt schon Verbindungen zwischen den mexikanischen Drogenkartellen und der italienischen Mafia, sowohl finanziell als auch auf Planungsebene. In Sizilien sind bereits verurteilte Mexikaner inhaftiert. Mitglieder der Zetas wurden hier angetroffen. Sie haben intensive Kontakte zu den Drangheta.
Die Zetas ist eines der mächtigsten Drogenkartelle Mexikos. Sie ist eine gnadenlose Killertruppe. Zu ihrem Tagesgeschäft gehört auch Wegezoll von Migranten zu fordern. Wer nicht zahlen will oder zahlen kann, wird entführt. So erpressen sie Lösegeld von den Familien. Kommt darüber kein Geld, ist das ein Todesurteil für die betroffenen Migranten. Danach verschwinden sie, als hätte es sie nie gegeben. Vielleicht irgendwo allein verscharrt oder in eines der vielen Massengräber Mexikos geworfen.
L'economia illegale è
Diese Struktur der illegalen Geschäfte kann überall auf der Welt praktiziert werden. Die Mexikaner machen dafür eine Art Schulung. Freunde von uns, die in Griechenland und Mazedonien auf der Balkanroute unterwegs waren, haben von solchen Entführungen auf dieser Strecke erzählt. Verbrecherbanden entführten dort Migranten und forderten für sie Lösegelder. Ein einfach kopierbarer Mechanismus. Und wenn die Banden merken, dass mit dieser Art Menschenhandel mehr Geld gemacht werden kann als mit Drogenhandel, werden sie dieses Geschäft aufgreifen.
Tipo de dinero es más fácil que vender la droga. Ellos se empeñan en la trata de seres humanos.
Sind es womöglich solche Banden, die dafür verantwortlich sind, dass Tausende von Flüchtlingskindern nach ihrer Ankunft in Europa verschwunden sind, wie Europol Anfang 2016 meldete? Wonach kriminelle Banden Flüchtlingskinder versklavten, um sie sexuell auszubeuten? Noch gibt es über den Verbleib der Kinder und Jugendlichen keine abschließenden Aussagen. Allerdings bestätigt die Bundesregierung Mitte April 2016, dass im Jahr 2015 insgesamt 5.835 unbegleitete Minderjährige nach ihrer Ankunft in Deutschland verschwunden sind. Zwei Jahre zuvor waren es noch 195.
En cuya historia se basa este documental, ¿Quién es Diana Cristal? Y yo los voy a ir presentando uno por uno para que ustedes los puedan conocer y se sientan acogidos.
Am 18. Dezember 2014, dem Internationalen Tag des Migranten, wird im honduranischen Nobelhotel Marriott der Film Who is Diana Cristal gezeigt. Die Geschichte eines honduranischen Migranten, der beim Versuch, die Wüste Süd-Arizonas zu durchqueren, verdurstete. Eine tödliche Strecke, an der die Grenze offen zugänglich erscheint. Tausende Migranten riskieren auf diesem Weg ihr Leben, weil sie an anderen Grenzorten nicht mehr durchkommen. Für die Mehrtagesmärsche fehlt das Wasser. Und manche Bewohner Arizonas gehen auch so weit, von Menschenrechtsgruppen aufgestellte Wasserbehälter zu zerstören. In Bürgerwehren organisiert, wollen sie so ihre Grenze schützen. Diana Cristal war einer von 2.465 sogenannten Undocumented Border Crosser Remains. Damit sind die sterblichen Überreste papierloser Grenzgänger gemeint, die in den Jahren zwischen 2001 und 2015 alleine im US-Bundesstaat Arizona aufgefunden wurden. Die Mehrheit von ihnen konnte letztlich nicht identifiziert werden.
Cada vez que miramos que vemos el documental, volvemos a recordar todo lo que...
Nach dem Film erzählt Kenia Yadina Cruz, Diana Cristals Witwe, wie der Film sie auffühle. Sie habe nicht gewollt, dass ihr Mann geht. Aber er habe in Honduras keine Arbeit gefunden, um sie und die Kinder zu ernähren. Deshalb wollte er noch mal für einige Zeit in die Staaten. Das hatte er schon öfters gemacht. Nachdem der Kontakt mit Diana abgebrochen war, war sich die Familie irgendwann sicher, dass ihm etwas passiert sei. Dank einer aufwendigen, mühsamen Suche gelang es dann Forensikern in Arizona, Diana zu identifizieren und letztlich seinen Leichnam der Familie in Honduras zu übergeben.
Que yo podía buscar las maneras de cómo trabajar o algo, pero él no quiso. Él dijo que no, que él se iba a ir. Y ya, así fue.
Nach dem Film haben mehrere Zuschauerinnen in diesem Luxushotel mit Klimaanlage und schicken, mit Hussen bezogenen Stühlen das Bedürfnis, ihre Geschichten zu erzählen.
Erschrecken.
Deprimiert, verzweifelt.
Angst.
Kopflosigkeit.
Kreuzunglücklich.
Konfusion.
Schock.
Verzweifelt.
Furcht.
Verzweifelt.
Horror.
Angst. Höllenangst.
Bueno, hay tres eventos muy dolorosos.
Es gibt drei Massaker, die bekannt sind. Und ich gehe davon aus, dass es weit mehr gibt, von denen wir bisher noch nichts wissen. Im August 2010 wurden in Tamaulipas 72 Migranten umgebracht. Dann wurden 2011 in San Fernando im Norden Mexikos mehrere geheime Gräber gefunden, mit mehr als 100 Leichen von Migranten. Der mexikanische Staat hat rein gar nichts unternommen, damit so etwas nicht wieder geschieht. Und 2012 gab es schon das nächste Massaker. In Candereta, im Bundesstaat Nuevo León, wurden die verstümmelten Leichen von 49 Migranten aufgefunden.
Tirza Lanzaflores ist Anwältin und Mitglied der Vereinigung von Richtern für ein demokratisches Honduras. Sie vertritt auch die Familienangehörigen der in Cadereyta umgebrachten honduranischen Migranten und erzählt davon, wie respektlos mexikanische Regierungsstellen bei der Aufklärung dieser Verbrechen mit den Angehörigen umgegangen seien.
Desafortunadamente el gobierno mexicano ha hecho identificaciones muy deficientes.
Bedauerlicherweise hat die mexikanische Regierung bei der Identifizierung geschlampt. Und einige Familien haben einen falschen Leichnam erhalten.
Tirza Lanzaflores war bis 2009 Richterin in Honduras. Doch dann hatte sie nach dem Putsch in ihrem Land Verfassungsbeschwerde gegen die Ausweisung von Präsident Manuel Zelaya eingereicht. Das kostete sie ihr Richteramt.
Los familiares que se enteran de las desapariciones, de los secuestros, de las extorsiones de migrantes.
Wenn Familienangehörige vom Verschwinden oder von den Entführungen oder den Erpressungen innerhalb Guatemalas, Mexikos oder den USA erfahren, haben sie keine Möglichkeit zur Anklage in ihren Ländern. Daher bleiben diese Verbrechen praktisch ungesühnt. Wir versuchen nunmehr, unsere Anzeigen vor der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft in Mittelamerika einzureichen, damit diese ermitteln müssen.
Aufgrund der vielen vermissten und umgebrachten Migranten hat Mexiko Ende 2015 eine neue Einheit geschaffen, die Verbrechen untersuchen und dafür in den Nachbarländern Anlaufstellen der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft schaffen soll. Für das mittelamerikanische Dreieck sitzt dieser Repräsentant in Guatemala. Noch sei nicht sicher, ob dieses Modell tatsächlich funktioniert, schreibt Lanzaflores im Juni 2016, aber es bilde einen rechtlichen Rahmen für Aufklärung. Es könnte die Angehörigen stärken und vielleicht auch ein Beispiel geben für die Suche nach den Geflüchteten, die auf dem Weg nach Europa verschwunden sind. Juni 2016, Berlin-Gendarmenmarkt. Am Rande einer Tagung der Evangelischen Akademie über Krise und Zukunft des Flüchtlingsschutzes erzählt Berenice Bölo über den Themenkomplex Verschwundene.
Mit dem Thema habe ich auch in meiner täglichen Praxis zu tun. Ich denke jetzt spontan an Mandanten, die mir sagen, zum Beispiel aus Eritrea, dass sie überhaupt keinen Kontakt mehr haben mit ihren Familien. Und unterwegs, wenn sie jetzt durch den Sudan, durch die Wüste reisen, auch sämtliche Kontakte abbrechen und eben auch einfach nicht mehr wissen, wo die Familienangehörigen sind. Also das ist auf jeden Fall ein ganz durchgehendes Thema, was sehr viele betrifft.
Berenice Bölo ist eine auf Migrationsrecht spezialisierte Anwältin, die sich auch intensiv in die politischen Debatten zum Thema einbringt. Über auf dem Weg verschwundene Angehörige würde von den angekommenen Flüchtlingen wenig gesprochen, sagt sie, weil sie sich erst einmal darauf konzentrieren müssten, ins Verfahren zu kommen.
Im Verfahren gibt es eigentlich keinen Raum, die Gesamtsituation der Leute abzubilden. Ja, also jemand, der jetzt hierher kommt, ist auf seine Rolle Flüchtling festgelegt und hat dann, wenn aus Sicht der Behörden er einen Asylantrag stellen kann und erstmal eine Unterkunft hat, dann ist erstmal gut sozusagen. Und was aber die konkrete Situation ist, was die Lebensschicksale der jeweiligen sind, dafür gibt es nicht wirklich Raum. Also von Seiten der Behörden wird das nicht richtig abgefragt. Und die Leute, die hier ankommen, treten jetzt auch nicht auf mit einer Haltung, wisst ihr eigentlich, was unterwegs passiert und was das für ein Skandal ist, sondern da wird doch sehr viel, glaube ich, individuell ausgemacht, ja. Das ist ein großes Problem.
In ihrer Rede über die Flüchtlingskrise in der Nachbarschaft erwähnt die Vertreterin des Flüchtlingshochkommissariats in Deutschland, Katharina Lump, die über 10.000 im Mittelmeer ertrunkenen Menschen auf ihrem Weg nach Europa.
Das sind Menschen, die sich aus Verzweiflung, aus Not auf gefährliche Wege machen und dabei ihr Leben lassen. Das sind nicht nur diejenigen, die ihr Leben auf See lassen, sondern es sind auch Menschen, die auf dem Landweg sterben, Wüsten überqueren und dabei ihr Leben lassen. Das sind Menschen, die nie dort ankommen, wo sie Schutz suchen wollten und hofften zu finden.
Fliehende werden von Banden verschleppt, werden zu Opfern eines internationalen lukrativen Menschenhandels, für Wegezölle gefoltert, als Sklaven ausgebeutet und sexuell missbraucht, landen sie schließlich in unbekannten Massengräbern. Sie ertrinken im Mittelmeer, kommen unter die Räder der mexikanischen Transportzüge, die die Mehrheit der zentralamerikanischen Migranten für ihre Route in die USA nutzen.
Ich will darauf hindeuten, dass das Verschwinden dieser Flüchtlinge etwas anderes ist als das bewusste Verschwinden lassen, das aktive Handeln eines Staates.
Und doch rät Michael Windfuhr vom Deutschen Institut für Menschenrechte den Angehörigen von vermissten Geflüchteten,
dass sie mithelfen zu mobilisieren, dass die Europäische Union versucht, das Verschwinden von Personen auf einer solchen Route möglichst zu vermeiden. Ja, das hat natürlich etwas damit zu tun, mit dem Unterbinden von Schlepperorganisationen. Das hat was damit zu tun, dass man eine effektive Seerettung unternimmt von Personen, die betroffen sind, und dass man auch eben eine offene, faire Registrierung macht, ja, aller derjenigen, die kommen, auch eine wirkungsvolle. Diese Schritte sind von der Europäischen Union unmittelbar einzufordern.
Theoretisch besteht ein Schutzanspruch für Geflüchtete und Migrierende, wenn der europäische Rechtsraum erreicht wird. Ihn zu erreichen allerdings ist Privatsache.
Nicht nur, dass es seine Privatsache ist, sondern die gesamte europäische Politik ist natürlich aktiv darauf ausgerichtet, zu verhindern, dass dieser Schutzraum überhaupt erreicht wird. Und das ist das Hauptproblem, weil das eben dazu führt, dass Familien getrennt werden, dass Schlepper sagen, okay, heute Nacht können zwei Boote rüber, uns muss alles ganz schnell gehen, und der eine Familienteil sitzt in dem einen Boot und der andere ist jetzt doch noch an Land geblieben. Das passiert natürlich ständig. Wenn die Familien nicht so unter Druck wären und wüssten, sie haben einen etwas sicheren Weg, dann würden sie auch nicht auf diese Routen ausweichen.
Wissend, dass Tausende im Mittelmeer ertrinken, drängt die Europäische Union durch ihre Grenzsicherungspolitik die fliehenden und migrierenden Menschen geradezu auf diese Todesroute. Genauso wie in den USA und Mexiko bekannt ist, dass durch die Illegalisierung der Migranten die Wege für die Menschen auf der Flucht immer gefährlicher werden und die Anzahl der Toten konstant zunimmt. Michael Windfuhr sieht in dem Verschwindenlassen von Flüchtlingen in Europa
möglicherweise eine Unterlassung bestimmter Schutzpflichten in Kombination mit einem hohen Problemdruck. Ja, und da gilt es jetzt eben staatlich sehr sensibel zu reagieren und denjenigen wirklich zu helfen, die schutzbedürftig sind, und dem nachzugehen, sollten Personen verschwunden sein. Ja, wichtig ist natürlich, dass wir, auch wenn der Problemdruck hoch ist, der Zuwanderung, nicht zulassen, dass Rechte einzelner Flüchtlinge einfach missachtet werden, ja, und man sie ohne faires Verfahren wieder zurückschiebt, Länder zu sicheren Herkunftsländern erklärt, die gar keine sind. Also der ganze Umgang damit darf nicht dazu führen, dass wir nahelegen, dies wären Menschen zweiter Klasse. Die Menschenwürde ist unteilbar. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ja gerade formuliert worden nach den Gräuel von Nazi-Deutschland, dieser unglaublichen Negation im Grunde von Menschenwürde. Und ich glaube, wir haben als Deutschland, aber auch als Europa natürlich eine ganz besondere Aufgabe, sicherzustellen, dass wir die Menschenwürde ganz besonders achten. Und sie zeigt sie natürlich auch im Umgang mit gefährdeten Migrantengruppen ganz besonders.
Liliana Isabel Acuña,
Abel García Hernández, Julio César Mondragón Fontes, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz,
Rómulo Oscar Gutiérrez,
Mohamed Rawefi,
Marta Susana Alanis,
César Manuel González Hernández, Saúl Bruno García,
Jorge César Sánchez,
Felipe Arnulfo Rosa, Andrés,
Belhassan Soltanit.
Geschichten vom Verschwinden. Geschichten vom Verschwinden lassen.
Ahmed al-Nakashi,
Batal Abd al-Fattah.
Feature von Erika Harzer.
Graciela Irene Quesada.
Erzählerin Osina Lardi. In weiteren Rollen Fabian Busch, Stefanie Eid, Nele Rosetz und Lena Stolzer.
Bukuk Mohamed Lamin,
Edgar Andres Vargas.
Ton Jean Schimschak. Regieassistenz Esther Schelander. Regie Friederike Bigger.
Horacio Manuel
Oscar Buhara Mohsen,
Julio César López Pantoja,
Saúl Gutiérrez Solano,
Julio César Ramírez Navarro Rosa,
Oscar Antonio López Enamorado, él es mi hijo.
Produktion Deutschlandradio Kultur 2016.